Wir haben Selina zu Gast. Sie kommt von einer Gruppe, die heißt Black Visions and Voices. Und sie hat eine Podiumsdiskussion organisiert, die nächsten Mittwoch um 18 Uhr, also nächsten Mittwoch, den 17. Juli, um 18 Uhr im Hörsaal 37 im Brechtbau stattfindet. Und die Veranstaltung trägt den Titel Der Wert von schwarzem Leben. Selina, kannst du dich kurz vorstellen und uns erklären, worum es in dieser Veranstaltung gehen wird?
Ja, sehr gern. Hallo erstmal, mein Name ist Selina. Ich bin von der Gruppe Black Visions and Voices und wir sind eine Gruppe von schwarzen Menschen für schwarze Menschen in Tübingen. Und der Titel der Veranstaltung, Der Wert von schwarzem Leben, bezieht sich auf den Wert von schwarzem Leben in Europa, Deutschland und Tübingen. Und in dieser Veranstaltung möchten wir diese drei Ebenen in den Kontext setzen, indem wir zum einen verschiedene Podiumsteilnehmer organisiert haben. Einmal eine afrodeutsche Tübingerin, dann einen kamerunischen Wissenschaftler, der gerade seinen PhD in Bayreuth macht, und einen ehemaligen Geflüchteten, der Empowerment und Beratung für schwarze Geflüchtete anbietet. Und das Ziel ist, die weltweiten Strukturen von Rassismus und Diskriminierung sozusagen runterzubrechen auf den Zusammenhang, den es gibt zwischen der Lebensrealität von schwarzen Menschen, die hier in Tübingen und in Deutschland auch leben.
Und wie seid ihr dazu gekommen, euch mit dem Thema zu beschäftigen? Wie ist die Frage zustande gekommen?
Also das Thema ist an sich wahrscheinlich erstmal, scheint sehr allgemein auf den ersten Blick, was vielleicht auch zutrifft, aber umso wichtiger ist es auch, sich damit zu beschäftigen. Und bevor ich jetzt deine Frage beantworte, möchte ich noch ganz kurz darauf eingehen, warum wir den Begriff schwarz verwendet haben. Und zwar verwenden wir den Begriff schwarz nicht auf Hautfarbe bezogen, sondern als politischen Begriff, der die Lebensrealität und Umstände bezeichnet, die sich aus der Bewertung der schwarzen Hautfarbe ergeben. Und mir ist im Gespräch aufgefallen, dass vielen Menschen das zuerst, das fremd erscheint, diese Bezeichnung, weil wenn man zum Beispiel weiß ist und in Deutschland lebt, dann ist man nie dazu gezwungen, sich in gewisser Weise zu positionieren, weil weiß als die Norm gesehen wird. Und um einerseits Aufmerksamkeit zu erregen, haben wir den Begriff gewählt und zum anderen, um uns auch politisch selber noch zu positionieren. Und ja, wie sind wir zu der Fragestellung gekommen? Also ich arbeite mit noch ein paar anderen Mitgliedern oder engagiere mich mit ein paar anderen Mitgliedern noch bei der Deutschnachhilfe in Europastraße, und speziell meine Arbeit vor Ort mit den schwarzen Geflüchteten hat mich dazu bewegt, mir diese Frage zu stellen, auch vor allem im Hintergrund von Sea-Watch oder der Seenotrettung oder dem Kollektiv Seebrücke, das es auch in Tübingen gibt, sich zu fragen, welchen Wert wir eigentlich schwarzem Leben geben in Europa, wie sich das auf Deutschland auswirkt und speziell auch auf Tübingen.
Wenn ich kurz nachfragen darf, weil auf dem Flyer da steht, da schreibt ihr auch über schwarze Menschen und dann schreibt ihr das mit einem großen S. Ist das genau der Grund, weil ihr da damit nicht auf die Hautfarbe abzielen wollt, sondern genau, was du gerade erklärt
ja,
hast?
Ja, genau, das ist der Grund. Also das kommt halt sozusagen auch eher aus dem akademischen Kontext, sage ich mal, dieses große S bei Schwarz zu verwenden. Das heißt, das ist jetzt auch relativ, wie sagen wir mal, das privilegierte Situation, sich mit sowas auseinanderzusetzen, wie man was bezeichnet. Aber in Tübingen sind wir eine Universitätsstadt und deswegen gehen wir davon aus, dass es auch irgendwie so angenommen wird. Und ja.
Und parallel dazu wird, glaube ich, auch weiß groß geschrieben und kursiv gesetzt, um genau auf diese privilegierte Position des Weißseins und der weißen Perspektive in Europa hinzudeuten.
Genau, also den Begriff Weiß haben wir jetzt nicht auf unserem Flyer, aber da hast du recht, genau so ist es gemeint.
In welchem Bereich siehst du denn diese Thematik noch als aktuell in Europa, in Deutschland und in Tübingen?
Also wenn man jetzt auf die Situation von Europa eingeht, da redet man ja viel von Flucht, auch in gewisser Weise. Die Situation von den Geflüchteten, die übers Mittelmeer nach Italien kommen. Ich meine, der aktuellste Fall ist natürlich die Verhaftung von der Kapitänin Rakete. Und also da merkt man schon einerseits diese Kriminalisierung von Menschen, die sich für Geflüchtete einsetzen und sich mit ihnen solidarisieren, aber auch speziell generell diese Kriminalisierung von Geflüchteten. Und die Frage, die man sich da stellen sollte, ist, warum das passiert und warum speziell das in einem so tödlichen Ausmaß, sage ich, für schwarze Geflüchtete auch Teil ihrer Realität ist.
Und du bist Teil dieser Gruppe Black Visions and Voices. Was ist da euer tagesaktuelles Geschäft quasi? Was macht ihr? Wofür engagiert ihr euch? Wofür steht ihr?
Also unsere Gruppe hat sich 2017 gegründet und wir sind jetzt circa 50 Mitglieder. Und wir möchten eine Plattform geben, in der sich schwarze Menschen austauschen können, vernetzen können und vor allem auch einen gesicherten Raum geben, in dem Gespräche über Rassismus oder Alltagserfahrungen oder auch einfach sich gegenseitig bestärken, in seinem Leben in einer weißdominierten Gesellschaft, es einfach irgendwie einfacher zu machen und diesen Raum von Austausch zu schaffen.
Und seid ihr hier von Tübingen oder seid ihr auch national oder global oder wie auch immer vernetzt? Oder wie ist das?
Also wir stehen natürlich in Solidarität mit anderen Gruppen, die deutschlandweit aktiv sind. Aber Black Visions and Voices gibt es so nur hier. Es gibt in anderen Städten in Karlsruhe oder in Freiburg auch so sozusagen schwarze Kollektive oder schwarze Gruppen, die sich treffen. Wir beziehen uns jetzt auf den Raum Tübingen und Umgebung und wir sind halt auch ziemlich kleines Team. Ist natürlich alles ehrenamtlich, das heißt, nichts wird bezahlt. Ich mache das neben meinem Praktikum. Viele von meinen anderen Kollegen oder Freunden eher machen das halt neben dem Studium.
Und was habt ihr bisher in dem Rahmen, habt ihr da schon Veranstaltungen gemacht oder irgendwelche Aktivitäten gemacht?
Ja, also wir hatten bereits auch eine Podiumsdiskussion organisiert. Da ging es speziell um die DNA-Briefe. Also damals, als es, ich glaube es war 2017 oder 2018, als es eine Vergewaltigung gab in Tübingen und das Survivor hat den Täter als schwarze Person beschrieben und daraufhin hat die Polizei Tübingen an mehrere schwarze Personen Briefe geschickt und sie aufgefordert, ihre DNA freizugeben, natürlich freiwillig, aber vor allem halt auch an schwarze Geflüchtete, die mit der Situation teilweise nicht umgehen konnten, weil sie natürlich nicht genau wissen, was es jetzt bedeutet, weil freiwillig kann man in diesem Kontext auch anders auslegen und darüber haben wir auch diskutiert. Des Weiteren haben wir ein Racial Profiling-Projekt, in dem wir uns auch über das Thema austauschen und ein Filmprojekt, an dem wir derzeit arbeiten, wo wir ein Musikvideo bzw. einen Kurzfilm über Rassismuserfahrungen in Tübingen drehen.
Und wo kann man sich über eure Aktivitäten informieren?
Genau, also die Veranstaltung ist auf Facebook unter dem Titel Welchen Wert geben wir schwarzem Leben oder The Value of Black Life? Und wir sind selber auch auf Facebook, einfach Black Visions and Voices eingeben und dann kann man unsere Seite auch gerne liken, was allerdings uns wichtig ist und dass Leute sich dann auch nicht ausgeschlossen fühlen, der Raum oder die Gruppe ist exklusiv für schwarze Menschen, um halt diesen gesicherten Raum zu bieten. Das heißt, es kann sozusagen nicht jeder Mitglied in unserer Gruppe werden, aber jeder kann unser Freund, unser Unterstützer und mit uns zusammen sozusagen diesen Kampf führen. Und eine Veranstaltung habe ich noch vergessen, die wir jetzt auch bald haben. Das ist der Black Magic Hair Workshop. Da geht es darum, für schwarze Frauen ein neues Bewusstsein für ihre Haare zu schaffen und ihnen auch Methoden mitzugeben, wie man mit den Haaren umgehen kann. Und diese Veranstaltung wird genauso wie meine Podiumsdiskussion von TAKT, Tübingen aktiv gegen Diskriminierung, gefördert und in Kooperation mit ADIS findet das statt. Und bei mir speziell, da die Veranstaltung im Brechbau ist, ist es auch in Kooperation mit dem Zentrum für Gender- und Diversitätsforschung.
Kannst du uns noch ein bisschen was zu Takt erklären? Was ist das genau? Und genau, ja, in welchem Rahmen fördern die solche Projekte wie deins?
Genau, also Takt ist eine Initiative oder ein Programm von der Stadt Tübingen, die halt Veranstaltungen oder auch Gruppen generell unterstützen möchte, auch finanziell in dem Sinne halt Projekte durchzuführen, die für eine Aufklärung im Rahmen von Diskriminierung und Rassismus einstehen. Und sie arbeiten auch viel mit ADIS zusammen, also dem Antidiskriminierungsnetzwerk Tübingen. Genau.
Mich würde noch interessieren, du hattest gerade gesagt, in Bezug auf Facebook und wer auch zu eurer Gruppe kommen kann, dass das exklusiv für schwarze Menschen ist. Gab es da, wie werden eure Veranstaltungen denn insgesamt so angenommen? Gibt es da positives Feedback oder Kritik oder wie ist da die Resonanz und wer kommt auch zu solchen Veranstaltungen?
Genau, also die Veranstaltung, die wir jetzt machen, die Podiumsdiskussion, die ist natürlich offen für alle. Also dieser exklusive Charakter bezieht sich nur auf die Treffen, die wir halt intern in unserer Gruppe haben. Und also teilweise gibt es halt viel Verständnis dafür, dass wir halt einen geschützten Raum schaffen wollen für schwarze Menschen und ihnen auch sozusagen Raum bieten möchten, der weitestgehend rassismusfrei ist. Aber gleichzeitig stößt es natürlich manchmal auch auf Unverständnis und Menschen fühlen sich persönlich angegriffen, was wir natürlich nicht wollen, weil es geht nicht um die Person oder um das Individuum. Es geht einfach darum, dass wir diesen Raum schaffen wollen für Menschen, die in ihrem Alltag Erfahrungen machen, die andere Personen nicht machen. Und das ist halt ein Unterschied, den es gibt und den kann man auch nicht wegreden. Und das ist halt wichtig, darüber zu sprechen. Und deswegen ist es manchmal auch gut, wenn jemand dann fragt, hey, warum kann ich denn eigentlich nicht teilnehmen? Weil dann kann man mit dem also ins Gespräch kommen und darüber reden.
Und was für Menschen kommen zu euren Veranstaltungen bisher so?
Also ganz unterschiedlich. Also zu den internen Veranstaltungen, also unsere Mitglieder sind hauptsächlich Studierende, also entweder halt schwarze Menschen, die in Deutschland aufgewachsen sind oder aus dem Ausland nach Tübingen kommen zum Studieren. Aber wir haben auch viele Geflüchtete, die bei uns sind, Menschen, die schon Ausbildung machen, Menschen, die schon arbeiten, also sehr divers. Und zu unseren generellen Veranstaltungen, die für alle offen sind, kommen leider meistens wie immer in dem Kontext so die üblichen Verdächtigen. Also Menschen, die sich bereits schon ein bisschen mit den Thematiken Rassismus, Diskriminierung auseinandergesetzt haben oder in der Geflüchtetenarbeit tätig sind. Und deswegen hoffe ich jetzt auch sozusagen neue Leute motivieren zu können, auch zu dieser Podiumsveranstaltung zu kommen, weil wir wirklich, also Diversität auch fördern, auch in unserem Publikum, egal welche Sichtweise man hat. Man kann ja sozusagen immer reden, aber wichtig ist natürlich, dass es trotzdem Rassismus- und diskriminierungsfreier Raum bleiben sollte.
Und ihr habt in eurem Flyer die Rede von diskriminierenden und rassistischen globalen Strukturen. Kannst du uns Beispiele geben, worum es da konkret gehen wird?
Ja. Also was leider sehr schade ist, ist, dass Rassismus sehr oft auf dieser alltäglichen Ebene diskutiert wird, was natürlich Sinn macht, weil es so viele Menschen greifbarer ist. Aber in der Realität wirkt Rassismus halt auch strukturell, spiegelt sich in Gesetzen wider, spiegelt sich in der Politik wider, in der Wirtschaft etc. Eins der aktuellsten Beispiele sind wahrscheinlich die Policies von der EU bezüglich der Regelung im Mittelmeer und den Grenzgesetzen und auch den Abkommen in Libyen zwischen den Grenzen, wo sozusagen die libysche Regierung ermutigt wird, sagen wir mal, alle Mittel zu ergreifen, um diese Grenzüberschreitung nach Europa zu verhindern. Und da zeigt sich als ganz klar die Frage, welchen Wert wir schwarzem Leben geben, wenn wir so handeln. Und speziell, wenn man sich halt die Geschichte anguckt von Europa und Afrika oder dem Westen und Afrika, zeigt sich da auch eine krasse Machtasymmetrie, die man nicht wegreden kann. Also ich rede hier von Sklaverei, von Kolonialismus, von Neokolonialismus und kolonialen Kontinuitäten, die immer noch bestehen.
Selina, wie geht's? Mir normalerweise geht's gut. Frage ich komische Fragen. Und du bist in Berlin geboren.
Genau, ich
aber
bin in Berlin geboren.
Aber du wohnst in Tübingen.
Ja, ich bin 2015 hierher gekommen zum Studieren.
Und du hörst immer die Leute fragen, woher kommst du?
Ja.
Weißt du, warum fragen, woher kommst du? Und du bist in Berlin geboren.
Ja, also
warum? Mir
ist es in Tübingen sehr oft passiert. In Berlin passiert es aber auch, dass Menschen, die mich zum ersten Mal treffen, mich über meine Familiengeschichte ausfragen. Und zwar vor allem, weil ich schwarz bin und für sie deutsche Menschen anscheinend irgendwie nicht schwarz sein können und sie deswegen immer fragen, woher ich dann komme.
Ich finde, du bist nicht so schwarz, wie die Leute sehen uns nicht, sie hören nicht. Du bist ein bisschen dunkel. Das ist meine Meinung nur. Und diese Frage, ist es für dich ist negativ oder wie findest du diese Frage oder was denkst du, warum fragen genau oder was wollen wissen?
Ja, also diese Aussage, dass ich ja nicht so schwarz bin, höre ich auch sehr oft. Also, dass man immer auf die unterschiedlichen Schattierungen von schwarzer Haut ansprechen muss, verstehe ich nicht wirklich, weil man das bei weißer Haut auch nicht macht. Ich meine, nicht jeder Mensch ist weiß. Es gibt rote weiße Menschen, es gibt braune weiße Menschen, aber man sagt denen ja auch nicht, du bist ja auch nicht wirklich weiß. Aber genau, ja, diese Frage kommt halt immer wieder und einerseits denke ich, ist es halt Neugier von den Menschen, weil ich für sie anscheinend irgendwas Exotisches darstelle und Neugier an sich und Interesse an meiner Person ist nicht schlecht, aber die Frage ist halt, wie dies geäußert wird.
Okay, du hast gesagt, deine Mutter ist Deutsche und dein Vater kommt aus Guinea. Ich muss hier sprechen. Guinea ist nicht Guinea, auf Arabisch. Wir wissen Guinea. Heute
Guinea.
Haben wir
genau.
Ein neues Land gefunden.
Guinea. Genau. Guinea-Conakry in Westafrika.
Okay. Und hier München für schwarze Menschen in Tübingen. Nur für schwarze Menschen?
Ja, also wie gesagt, unsere
Frage. Warum dieser Titel?
Achso, also. Zum einen, wie schon gesagt, also unsere Veranstaltung, wie jetzt die Podiumsdiskussion, ist für alle Menschen offen, aber unsere internen Treffen sind halt exklusiv für schwarze Menschen. Und wir heißen Black Visions and Voices, weil wir einerseits neue Visionen schaffen wollen, in denen schwarzes Leben nicht mehr im Alltag von Rassismus betroffen ist und Diskriminierung. Und zum anderen, weil wir halt auch die Möglichkeit geben möchten, verschiedene schwarzen Perspektiven aufzuzeigen und auch ihnen sozusagen eine Stimme zu geben.
Wie läuft's? Ich frage hier, was ist komische Frage? Oder was ist Schwierigkeiten ist in der Straße oder in der Universität?
Also mir
oder komische Leute?
Ja. Also mir persönlich begegnet, wie schon sehr oft gesagt, die Frage, wo ich denn herkomme, warum ich denn so gut Deutsch sprechen kann, halt so die üblichen Verdächtigen, sag ich mal so. Aber insgesamt hatte ich das Glück, dass mir noch nie was Krasses, sag ich mal so, passiert ist. Aber auch wenn mir nichts passiert ist, gibt es immer die Möglichkeit. Und mir ist immer bewusst, wenn ich in einen Raum komme, dass ich die einzige schwarze Person bin. Oder wenn ich in, ich weiß nicht, letztens war ich mit meinem Freund am See, da waren vielleicht drei andere schwarze Personen. Sowas ist mir bewusst. Ich weiß dann, in welchen Räumen ich mich bewege und ich weiß auch, auf was ich mich einstellen muss teilweise.
Samia hat schon angefangen, persönliche Fragen zu stellen. Wie bist du dazu gekommen, an dieser Gruppe teilzunehmen, Black Visions and Voices? Und was bewegt dich persönlich an der Arbeit in dieser Gruppe und was motiviert dich?
Ja, sehr gute Frage. also warum bin ich bei Black Visions and Voices? Als ich nach Tübingen gezogen bin, ist mir natürlich eine Sache aufgefallen. Es gibt ja nicht so viele schwarze Menschen wie in Berlin. Und ich habe mir irgendwie halt gehofft, ja, eine Gruppe zu finden, in der ich mich mit anderen schwarzen Menschen auch austauschen kann. Und das ist letztendlich Black Visions and Voices geworden. Und was ich halt irgendwie mit meinem Engagement erreichen möchte, ist, dass wir in der Gesellschaft in Deutschland mehr über Rassismus reden. Und zwar auch darüber, dass Rassismus immer allgegenwärtig ist, auch wenn er nicht immer sichtbar ist oder erkennbar für jeden. Und vor allem auch, dass wir in Deutschland halt einfach ein Problem haben, dieses Thema Rassismus anzusprechen, weil Rassismus sehr stark auch mit Nazis und der NS-Zeit verbunden wird. Und das zu tabuisieren hilft aber nicht dem Problem, dem wir uns jetzt halt stellen müssen, mit der AfD unter anderem und der NPD und den ganzen anderen Menschen. dieses Problem irgendwie anzugehen.
Und was wäre deine eigene Vision, was für einen Wert hat das Schwarzsein für dich persönlich?
Also ich bin total gerne schwarz und ich finde auch stolz, schwarz zu sein. Und ich finde es toll, mit so vielen anderen Menschen, anderen schwarzen Menschen auch eine gemeinsame Geschichte zu teilen und auch irgendwie mehrere, sagen wir das, Lebensrealitäten oder Erfahrungen in mir zu vereinen. Einerseits diese deutsche Sicht von meiner Mutter und andererseits diese Perspektive aus Guinea von meinem Vater. Aber zum Schwarzsein gehören halt auch noch andere Dinge dazu und mit denen muss man sich leider auch auseinandersetzen, wenn man erstmal bewusst wird, dass man auch von außen als schwarz wahrgenommen wird. Aber das macht es halt umso leichter, sich damit auseinanderzusetzen, wenn man nicht alleine ist und zum Beispiel in Black Visions and Voices Gefährten und Freunde findet.
Ich hätte noch eine Frage, wie das, wie ihr euch, es gibt ja verschiedene Diskussionen weltweit, also ich zum Beispiel in den USA oder sowas ist es ja auch irgendwie großes Thema mit Rassismus oder mir fällt gerade noch Südafrika zum Beispiel ein. Bezieht ihr euch auch auf solche internationalen Diskussionen? Sind die auch irgendwie relevant oder also inwiefern sind die für euch auch interessant oder grenzt ihr euch davon ab oder spielen die gar keine Rolle?
Ja, also die sind natürlich auch sehr interessant und lehrreich für uns teilweise, weil es vor allem halt in den USA und in Südafrika schon viel länger als in Deutschland auch dieses Bewusstsein gibt vom Schwarzsein und dieser Kampf, der in gewisser Weise auch damit verbunden ist. Aber gleichzeitig hat die USA, Südafrika und Deutschland halt immer noch ihre historische Verankerung. Das heißt, Schwarzsein ist auch immer historisch, wie sagt man das, konnotiert. Also wir können jetzt nicht sagen, schwarze Menschen in Deutschland werden genauso behandelt wie schwarze Menschen in Südafrika. Aber wir können sagen, es gibt Parallelen weltweit, wie schwarze Menschen behandelt werden in Deutschland, in den USA und in Südafrika.
Habt ihr eine Frage?
Ja, jetzt habe ich ganz schön viel geredet.
Ich habe nur Frage, wie gesagt, ich frage komische Frage wie immer. Und ich frage euch, ich fange mit Pauline. Pauline, weißt du, warum die Leute sind verschieden, sie sind nicht die gleiche Farben? Was ist deine Meinung, was glaubst du? Und nachher kommt Manuel.
Das ist echt eine schwierige Frage.
Ja, yeah? Das ist eine wichtige Frage auch.
Ich finde es sehr schwierig, dass viele Menschen eben biologisch argumentieren mit diesen Farbunterschieden. Und ich finde es wichtig, auch wie Selina schon gesagt hat, auf diese politische und soziale Dimension von Farbwahrnehmung und Farbunterschieden Aufmerksamkeit zu erregen. Weil, wie gesagt, wir haben alle unterschiedliche Farben. In diesem Raum hat niemand den gleichen Hautton und diese Kategorisierung, die man macht von Menschen, sind immer politisch.
Politische Antwort auch.
Sie sind immer politisch und das muss man, solche Kategorien muss man immer hinterfragen und man muss hinterfragen, was für eine Bedeutung mit solchen Kategorien einhergehen, was für Zuschreibungen. Es ist wichtig, zu sagen, dass Menschen immer noch Menschen sind und dass man immer diese Zuschreibung okay. auch dekonstruiert, das heißt auseinandernimmt.
Manuel, kurz.
Weiß ich nicht, keine Ahnung.
Also ich stimme dem zu, was Pauline gesagt hat. Man muss dem halt kritisch auch gegenüberstehen und sich fragen, woher diese Entscheidung kommt und was die mit sich bringt.
Aber der Philosoph Kant, kennt ihr Kant? Das ist deutscher Philosoph.
Ja.
Er sagt, warum wir sind blonde Leute und die anderen Leute sind schwarze Leute und dunkle Leute. Sie sagt, wir sind im Sommer jetzt. Sie sagt, die Sonne zum Beispiel in Afrika und Asien ist sehr stark, deshalb die Leute sind schwarz und hier ist die Sonne nicht so stark, wir sind weiß. Aber ich frage mich, ich habe gesagt, sehr interessant, vielleicht richtig, aber warum die Augen ist auch schwarz? Die Sonne kommt nicht in den Augen, ich glaube.
Also solche wissenschaftliche, in Anführungszeichen, wissenschaftliche Erklärungen sind immer sehr schwierig, vor allem die der Aufklärung, weil sie sehr viel diesen eurozentristischen Blick auf die Welt verallgemeinern. Und es gibt andere Autoren, die diese Ideen der Aufklärung kritisieren, wie zum Beispiel Paul Gilroy, der Hegel und Kant auch kritisiert und sehr stark einen Gegenentwurf auch formuliert. Mhm. Und ich glaube, es ist wichtig, auf diese anderen Perspektiven auch zu schauen, diese anderen Stimmen wahrzunehmen und zu hören. Genau,
Selina? Ja. Also klar, es gibt natürlich unterschiedliche Hautfarben, so da kann man nicht sagen, dass es das nicht gibt und man kann auch nicht sagen, dass man keine Hautfarben sieht, weil man sieht Hautfarben, man hat Augen, aber es geht ja darum, wie die verschieden bewertet werden und Kant hat auch gesagt, dass Afrikaner Kinder sind, denen man alles beibringen muss, also da zeigt sich auch schon diese, wie sagt man das, dieses Überlegenheitsgefühl von weißen Menschen, der auch den Kolonialismus legitimiert hat.
Die Wissenschaftler sagen, die alten Leute oder die Leute waren früher schwarze Leute und die blonde Leute, sie sind moderne Leute, nicht so viel. Sie sind, ich weiß nicht, wie viel tausend Jahre gibt es blonde Leute, aber sie sind moderne Leute. Früher war die Menschen war schwarze Leute.
Ja, also klar, man sagt ja, der Ursprung der Menschheit liegt in Afrika, aber was dann halt so paradox oder im Gegensatz dazu steht, ist, wie oft schwarzen Menschen, afrikanischen Menschen ihre Menschlichkeit eigentlich abgesprochen wird und wie sie dehumanisiert werden. Das sieht man jetzt im Kontext von Mittelmeer, das sieht man auch im Kontext von Racial Profiling und das sieht man auch im Kontext von dem alltäglichen Leben von schwarzen Menschen in Tübingen und in Deutschland.
Zum Wert vom schwarzen Leben gibt es in deiner Podiumsdiskussion, Selina, die am 17. Juli um 18 Uhr im Hörsaal 37 im Brechtbau stattfinden wird. Vielen Dank, dass du mit uns über deine Veranstaltung gesprochen hast.
Vielen Dank.
Schön, dass du da bist.
Danke. Dankeschön.